eine Predigt mitgebracht, eine Erzählpredigt. Meistens oder ganz oft werde ich auch gefragt, wie ich denn zum Schreiben gekommen bin. Ich mache euch Mut, lasst junge Erwachsene sich ausprobieren im Predigen. Das war auch so eine Sache bei mir in der FEG, wo ich war. Wir hatten einen ganz zugewandten Pastor, der hat gesagt, ach, wenn ihr wollt, probiert euch mal aus, kann ja nicht schaden. Habe ich mir ausprobiert und da habe ich meinen Stil gefunden, das ist so eine Art Erzählpredigt. Das ist ein bisschen eine eigene Art und da habe ich jetzt bestimmt schon 5, 6, 7 verschiedenste Erzählpredigten, auch natürlich andere Predigten schon geschrieben. Aber ich nehme euch mit in 3 Paar Schuhe und den Kämmerer aus Äthiopien. Heißer Staub wirbelte über die Straße und das Klappern der Hufe wurde vom Zwitschern der Vögel begleitet. Der Kutscher hielt die Kreuzleine locker in der Hand und die Pferde pusteten den Schnodder aus ihren Nüstern. Vor dem Gespann lag eine lange Reise. Von Jerusalem bis nach Äthiopien war es eine Strecke von mehreren tausend Kilometern. Ein Weg voller Strapazen und auch ein gefährlicher Weg. Doch dies störte den Mann in der Kutsche kaum. Er wusste, was ihn auf dieser Reise beschäftigen würde. Es waren die Worte des Propheten Jesaja. Leise raschelte das Pergament, als er die Rolle ein Stück auseinanderzog. Was für eine wunderschöne Sprache, was für ein erhabener Text. Diese Übersetzung eines uralten Textes in die Weltsprache dieser Zeit. Denn vermutlich las der Mann den Text auf Griechisch. Seine Augen begannen den Text zu entziffern und es waren faszinierende Metaphern und Bilder, die er dort entdeckte. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. Diese Worte las der Mann auf der Kutsche und war von der Schönheit der Metaphern und Worte berührt. Er war froh, dass er dieses Prophetenbuch hatte erwerben können. Denn selbstverständlich war dies nicht gewesen. Sein ganzes Wesen war im Jerusalemer Tempel unerwünscht. Dafür musste er nur an die seltsamen, merkwürdigen Blicke zurückdenken, die sein Äußeres manchmal mit Widerwillen betrachtet hatten. Seine Haut, sie war dunkel, fast schwarz. Und dabei war es nicht nur die Haut, die die Menschen verstörte. Es war auch seine Stimme. Diese war immer kindlich geblieben. Denn nur deshalb hatte er eine hohe Stellung am äthiopischen Königshof erlangen können. Er war ein Eunuch. Er war ein besonderer Mann, das wusste er. Er hatte viel erreicht. Er hatte eine hohe Stellung. Er war reich. Er hatte Karriere gemacht. Er besaß alles, wonach man sich sehnte. Aber er war auf der Suche geblieben. Er hatte eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach dem Leben. Eine Sehnsucht nach dem Sinn. Und deshalb wollte er den Gott der Hebräer anbeten. Sein Herz war auf der Suche gewesen. Sein Innerstes hatte nach etwas verlangt, denn es war leer geblieben. Und so hatte er seinen Weg ihn nach Jerusalem geführt. Doch anscheinend war er nicht gut genug für den Gott der Hebräer, den er aus seiner Heimat kannte, wo viele Juden lebten und wo es auch Synagogen gab. Die Juden in seiner Heimat, in seinem Land, die hatten ihn neugierig werden lassen. Er wollte den großen, gewaltigen Tempel sehen, von dem sie erzählten. Die hohen und gewaltigen Mauern, die goldenen Statuen und natürlich mehr über diesen einzigartigen Gott erfahren, von dem die Juden in seinem Land berichteten. Ein Gott, der Menschen befreit. Ein Gott, der errettet, der vergibt, der Leben für immer verändern kann. Was für ein großartiger Gott, von dem die Menschen, die an ihn glaubten, in seiner Heimat erzählten. Wilde Erzählungen gab es über den Ursprung dieser großen Diaspora-Gemeinde in Äthiopien. Manche sagten, dass ihr Ursprung in der Begegnung zwischen Salomo und der Königin von Saba lag. Man wusste es nicht genau. Andere sagten, es stammt vom Dan, dem 5. Sohn des Stammvaters Jakob. Für den Kämmerer war der Ursprung und die Tradition des Glaubens nicht entscheidend. Für ihn waren es die Erzählungen über die Wunder dieses großartigen Gottes, die ihn zu dieser Reise motiviert hatten. Das, was sie erzählten, was ihren Glauben so ausmachte, weshalb sie so begeistert waren von einem Gott, der sie einst aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit hatte. Sie lobten ihn und priesen ihn. Und deshalb wollte auch der Äthiopier diesen Gott kennenlernen. Diesen Gott, der eine Geschichte mit einem Volk geschrieben hat, diesen Gott wollte er suchen. Doch seine Reise war vergebens. Weder die Juden im Volk Israel wollten ihn aufnehmen, noch hatte er ein Wunder mit diesem großartigen Gott erlebt. Sein Weg in den Tempel hatte im Vorhof geendet. Sein Ziel hatte er nicht gereicht. Das gleiche Gesetz, das diesen wunderbaren Gott preist, das gleiche Buch, das diesen Gott lobt für seine Größe und Schönheit, das gleiche Buch hatte es ihm, dem Eunuchen, verboten, den Tempel zu betreten. Denn es steht unmissverständlich in 5. Mose 23, 2. Ganz klar wird dort gesagt, kein Entmannter und kein Verschnittener darf zur Gemeinde Gottes kommen. Es steht doch geschrieben in der Schrift in 5. Mose 23, 2. Und deshalb hatte sein Weg im Vorhof enden müssen. Von der Schriftrolle, die er las, blickte er hinaus in die hinrauschende Landschaft. Er mochte den Text, den er dort las, doch er verstand ihn nicht. Weder das Bild vom Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, noch die nächsten Verse berührten sein Leben oder stillten seine Sehnsucht nach Gott. Er las weiter. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben. Und wer wird seine Nachkommenschaft berechnen? Denn erhoben wird sein Leben von der Erde hinweg. In seiner Erniedrigung wird das Strafgericht über ihn aufgehoben. Wer wird seine Nachkommenschaft berechnen? Erhoben wird sein Leben von der Erde hinweg. Er las es und er verstand es nicht. Die Menschen und Juden in seiner Heimat, die durften ihren Geschichtsgott haben. Sie durften an ihren Traditionen festhalten. In seiner Lebensgeschichte würde er vermutlich keine Rolle spielen. Ein Gott, der Geschichte schreibt, schien in seiner Geschichte keinen Platz zu finden. Und wo sollte er diesem Gott jetzt noch begegnen? Er war doch schon auf dem Rückweg. Sein Ziel hatte er nicht erreicht. Seine Reise war vergebens. Und so rollte der Wagen dahin. Und er fuhr über die einsame Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Und vielleicht rollte eine Träne über seine Wange. Vielleicht war er traurig, einsam, erschüttert, verzweifelt. Vielleicht brauchte er eine Pause und er legte das Buch zur Seite und wusste nicht, was in seinem Leben auf ihn zukommen würde, was sich vielleicht verändern würde oder nicht, ob alles blieb, wie es war. Und dabei spürte er nicht, dass Gott längst am Wirken war. Gott war am Wirken und er merkte es nicht. Denn Gott war seine Lebensgeschichte nicht egal und er würde ihm hinterhergehen. Doch dafür brauchte er jemanden, eine Person, die schon an Gott glaubt, die ihn kennt und die in der Lage war, drei Paar Schuhe anzuziehen. Drei Paar Schuhe. Die müsste jemand anziehen und loslaufen, in drei verschiedene Paar Schuhe einsteigen, damit Gott auch mit dem Äthiopier, dessen Reise eigentlich fast vergebens war, Geschichte schreiben könnte. Denn für den Äthiopier sollte das wahr werden, was in Jeremia 29, 13 steht. Ein ganz bekannter Bibelvers. Jeremia 29, 13. Vielleicht kannte er es nicht. Er hatte ja die Rolle aus Jesaja erworben. Hätte er die Rolle aus Jeremia bekommen, hätte er das gelesen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Ich habe euch mal hoffentlich jetzt mit hineingenommen in diese, auf eine emotionale Art und Weise. Menschen sind verschieden. Ich könnte den ganzen Tag zwischen Büchern sitzen, andere brauchen ein gewisses Gefühl. Menschen sind verschieden. Ich wollte euch mit hineinnehmen in einen Mann, der wahrscheinlich verzweifelt war auf einer Reise zurück von Jerusalem nach Äthiopien. Und jetzt habe ich drei Paar Schuhe. Ich stelle die nicht auf euren wunderschönen Altar, das macht man nicht. Benimmregeln habe ich auch gelernt in meinem Leben. Ich habe euch dieses Paar Schuhe mitgebracht. Das sind so meine Alltags-Unterwegs-Schuhe. Ich habe euch meine Hausschuhe mitgebracht, die meine Frau übrigens grottenhässlich findet und sich immer aufregt, wenn ich die anziehe. Hat jemand noch so schöne Schuhe? So Wollpantoffeln? Könnt ihr euch später mit mir austauschen. Ich finde die super. Meine Frau mag die gar nicht. Und ich habe euch meine Flipflops mitgebracht. Die begleiten mich schon 5 Jahre bestimmt. Die habe ich mir mal ordentlich Flipflops irgendwann gekauft. Freue mich, wenn ich im Sommer wieder Flipflops tragen kann. 3 Paar Schuhe. Warum 3 Paar Schuhe? Diese Erzählung, in die ich euch mit hineingenommen habe, die steht in der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte 8. Und ich mache euch Mut, euch Zeit zu nehmen an so einem Sonntag oder die nächsten Tage, lest die Apostelgeschichte. Ihr habt gerade das Thema Heiliger Geist, Geistesgaben. Also so hat der Reinhard mir das gemailt, als er mir gesagt hat, was gerade eure Reihe ist. Apostelgeschichte lesen und sehen, was da passiert durch den Heiligen Geist, wie Menschen verändert werden, wie Menschen befähigt werden, durch den Heiligen Geist diese Welt zu verändern, wie es uns verändert. Wunderbar, lest es. Apostelgeschichte ab Kapitel 2 bis 10, wunderbar. Jetzt kommt eine zweite Person in das Geschehen hinein, was diesen Kämmerer aus Äthiopien ausmacht. Und weil er war ja auf dem Weg zurück. Und gleichzeitig befand sich jemand anderes auf dem Weg zurück. Und zwar ein Philippus. Philippus war ein Diakon der Gemeinde aus Jerusalem und der wollte eigentlich aus Samaria zurück nach Jerusalem. Also der Äthiopier wollte von Jerusalem nach Äthiopien und Philippus wollte zurück nach Jerusalem. Ja, eigentlich wären die beiden sich nie begegnet. Aber Gott wusste, die beiden Menschen, das ist das Match des Tages. Die beiden, die sollten sich heute noch treffen und begegnen. Und damit dies geschieht und jemand dem Kämmerer den Glauben erklären kann, muss Philippus verschiedene Paar Schuhe anziehen. Und dann geht es los damit, dass der irgendwo rumgesessen hat, der Philippus. Der erste Vers aus Apostelgeschichte 8 heißt es, dass ein Engel zu dem Philippus kommt und dann sagt er, lieber Philippus, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und öde ist. Steh auf, geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und öde ist. Ich glaube, dass es Engel gibt. Also wie gesagt, meine Frau mag meine Pantoffeln nicht, aber mein Schwiegervater und ich, wir haben eins gemeinsam, wir lieben Bücher. Ja? Dem sein ganzes Haus besteht, ist eine lebende Bibliothek. Ja? jedes Zimmer, alles ist voll mit Büchern. Und er hatte auch dieses wunderschöne Buch, was auch mein Opa hatte. Engelsdienste, kennt das jemand? Du kennst es. Ein ganz klassisches, altes Buch, wo berichtet wird, wie Engel eingreifen in dieses Leben. Man kriegt das kaum noch. Es ist wirklich ein ganz wunderschönes Buch. Ja, weil ich glaube, dass Gott eingreift in Leben. Ich habe noch nie einen Engel gesehen. Ich glaube, dass Engel schon in meinem Leben reingewirkt haben. Wir waren die Woche im Hunsrück, ja, weil ich meiner Mutter beim Dachausbau geholfen habe. Und auf der Rückfahrt, 3 kleine Kinder, wir hatten einen Hänger dabei. Ich war ein bisschen, ist ein Polizist hier? Ich war ein bisschen müde vom Arbeiten an dem Hänger und ich kam auf den Randstreifen und der Hänger kam hinten richtig ein bisschen ins Schlittern und ich hatte richtig Sorge. Ich habe Gas gegeben, wie man das macht, damit es ein bisschen sich wieder gerade zieht. Aber ich glaube auch, dass Gott vielleicht manchmal einen Engel hinstellt und das Ding gerade nochmal so zur Ruhe bringt. Aufgewachsen auf dem Bauernhof. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich nicht weiß, wie der Bulldog zum Stehen kam. Ja, der mit den Gummistiefeln hat bestimmt auch einen Traktor. Wo manchmal nicht weiß, wie das Ding zum Stehen kommt. Ja, ich glaube, dass Engel eingreifen. Ich glaube, dass wir Engeln vielleicht auch schon begegnet sind. Ja, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle der Philippus, da ist ein Engel. Ja. Und er sagt ihm das. Steh auf, geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Da musst du ein paar Schuhe anziehen, was dir vielleicht unbequem ist. Ja, ein unbequemes Paar Schuhe oder eins, was dir nicht gefällt, wo du sagst, da würde ich sonst nie reinsteigen, weil ich bin jetzt hier ganz dicht bei Gießen, wurde mir gesagt, ja, also ich bin zum ersten Mal in Heuchelheim, ja. Auch wenn es nicht weit weg ist, Marburg, Heuchelheim. Du musst in ein Paar Schuhe reinsteigen, was dich fordert, ja, Gießen, Universitätsstadt, genau wie Marburg, ja, du musst Gottes Wort höher stellen als dein Intellekt. Ich lese gerade das Buch von Watchman Nee. Ich bin viel Leser. Watchman Nee, ich lese das ganz normale Christensein. Und Watchman Nee hat geschrieben, diesen Klassiker, hilf mir mal jemand.
Der ganz normale
Christ. Irgendwie, genau. Das ganz normale Christenleben. Was ich, wenn ich das lese, denke, das ist doch kein normales Christenleben. Das ist, wenn jeder so leben würde, das wäre Wahnsinn. Watchman Nee hat gesagt, Glaube bedeutet, Gottes Wahrheiten als wahr zu akzeptieren oder die als wahr hinzunehmen und dazu sagen, das ist die Wahrheit, danach will ich mich ausrichten. Ja? Und steh auf, geh nach Süden auf die Straße, die öde ist, geprägt von Intellekt, von der Bildungsgesellschaft, von Menschen, die studiert haben, die irgendwie genau wissen wollen, was auf sie zukommt. Ja, die genau wissen wollen, ich war am Freitag im Haus Braunfels zum Höhenblick, hatte einen Vortrag, ja, als Selbstständiger, und da wollte ich wissen, wer sitzt da, was kommt auf mich zu, was soll ich sagen, ja, du willst es wissen, ja, und du willst wissen, was passiert da, wenn du mit Gott unterwegs bist, und ihr habt Thema Geistesgaben, Heiliger Geist, ja, du weißt nicht immer, was auf dich zukommt. Es ist anders. Es ist nicht unser rational strukturiertes Denken. Steh auf, geh auf die Straße, die öde ist. Erste Paar Schuhe. Da würde mancher von uns schon scheitern und sagen, nee, das mache ich nicht. Erstens will ich wissen, was soll ich sagen, wem soll ich da begegnen, ja? Warum ist die Straße, warum dahin, ja? Und überhaupt, ja. Nee, ich bleib sitzen. Dann hätte der Kämmerer seinen Weg weiter umsonst gehen müssen. Er geht los auf die Straße. Und wenn ihr es dann lest, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo das vielleicht eure jetzige Themenreihe betrifft. Ja, dann ist er da auf die Straße gegangen. Ja, und Gott hat alles vorbereitet. Und da fährt ein Wagen. Ja, irgendwie fährt ein Wagen da lang. Man weiß nicht, wenn man die Kommentare liest, also ich habe dann in der Vorbereitung und Ausarbeitung zu der Predigt viele Kommentare gelesen, man weiß nicht, wie viele Leute da dabei waren, ob der einen Hofstaat dabei hatte oder ob der alleine da gesessen hat, auf der Kutsche mit einem Kutscher. Auf alle Fälle sagt der Geist Gottes, halte dich jetzt zu diesem Wagen. Der Geist Gottes spricht zu ihm und sagt, halte dich zu diesem Wagen. Das erste Paar Schuhe, wir müssen unseren Intellekt ablegen. Das zweite Paar Schuhe, wir müssen vielleicht lernen, Gottes Stimme zu hören. Gottes Stimme hören. Gottes Geist wahrnehmen. Offen sein für das, was er sagt. Ich versuche das mehr und mehr in meine Predigten und meine Vorträge, da wo ich unterwegs bin, einfließen zu lassen. Dass ich da, wo ich sitze, sage, Gott wirkt durch deinen Geist, ob ich vielleicht was ganz anderes sagen soll. Oder bei der Osterpredigt war mir das wichtig, irgendwie, wie können wir Gottes Stimme hören? Ich will lernen, mehr Impulsen zu folgen. Ein Impuls, wo Gott mir sagt, geh jetzt mal zu deinem Nachbarn. Ja? Vielleicht ist es Gottes Stimme, die spricht. Gottes Geist spricht, Gott spricht durch die Bibel zu uns. Zu sagen, ich will mich öffnen, dass Gottes Geist, wenn ich das lese, durch seinen Geist mich berührt, dass das alles ineinander fließt. Der Philippus hatte einen Impuls oder einen Geist Gottes, der zu ihm gesprochen hat, geh zu diesem Wagen und halte dich zu diesem Wagen. Und Gott führt das Dasein und Philippus folgt diesem Impuls oder diesem Geist Gottes, der zu ihm gesprochen hat. Ich war vor 2-3 Jahren bei einem Vortrag von Leo Bigger, kennen bestimmt manche von euch vom Namen her, ja, ICF München, Zürich, ja. Meine Frau hört immer ICF München, Tobi Teichen. Das ist ja die Herausforderung für Gemeinden wie hier, dass man, meine Frau sagt immer, das musst du anhören, so musst du predigen, ja. Schön, bin ich aber nicht. So ist das. Ja. Auf alle Fälle, Leo Bigger hat auf diesem Vortrag gesagt, wenn ihr einen Impuls habt, dann gebt dem nach. Vielleicht ist es Gottes Geist, der spricht. Was haben wir zu verlieren? Ich habe versucht, das für mich. Ich habe Freunde, die so leben und die da wunderschöne Dinge erleben. Und ich hoffe, dass wir das einüben, zu sagen, ich will Gottes Stimme hören. im Gebet, im Bibellesen, mich öffnen, Impuls zu haben und zu sagen, diesem Impuls folge ich. Und dann begibt er sich zu diesem Wagen. Ja, er hat das zweite Paar Schuhe angezogen, Gottes Geist gehört und dieser Stimme gefolgt. Weiß nicht, was. Also das schwierigste Paar Schuhe, ich habe leider kein ganz schwieriges, ich hätte meine Wanderschuhe einpacken sollen. Ich gehe einmal im Jahr mit Freunden wandern, weil das schwierigste Paar Schuhe kommt noch. Ja? Also auf Gottes Geist zu hören, das geht ja noch. Nehmen wir mal die Flipflops. Ja? Man steigt in die Flipflops, oh nein, und geht und folgt diesem Impuls Gottes. Und dann läuft er dahin und läuft neben dem Wagen her. Stellt euch das mal vor, er läuft neben dem Wagen her. Und dann war das früher so, zumindest steht das in den Kommentaren, dass die vermutlich laut gelesen haben. Das heißt, er hat dem Engel gehört, hat seinen Intellekt abgelegt, ist dem Geist Gottes gefolgt. Und jetzt läuft er neben dem Wagen her und hört, wie dieser Mann den Text liest. Und dann liest er da, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben und wer wird seine Nachkommenschaft berechnen? Denn erhoben wird sein Leben von der Erde hinweg. Also er läuft neben dem Wagen her und denkt, okay, zumindest passt das schon mal von dem, womit ich mich mal in meinem Leben beschäftigt habe. Der Mann liest die Bibel und er liest sie laut. Und dann läuft er neben dem Wagen her. Und dann kommt das schwierigste Paar Schuhe. Er läuft neben dem Wagen her. Und der Mann, der da liest, ist ziemlich sicher ein Eunuch. Er hat eine hohe Stimme. Der läuft neben dem Wagen her und schaut in den Wagen rein. Erst läuft er neben dran her und denkt, boah, was für eine hohe Stimme, ja. Dann schaut er rein und denkt, okay, der kommt aus einem anderen Land, aus einem anderen Kontinent. Der kommt von Afrika. Und urplötzlich wird das Ganze richtig kompliziert. Denn jetzt, wenn ihr diesen Text lest, heute oder die Tage, oder wenn ihr die ganze Apostelgeschichte lest, weil ihr sagt, ich will mich mehr mit dem Heiligen Geist beschäftigen, jetzt kommt das Schwierigste. Der läuft neben dem Wagen her, hört die Stimme, schaut hinein und muss sich fragen, bleibe ich stehen oder laufe ich weiter? Jetzt kommt kein Engel, der ihm sagt, jetzt musst du den fragen, verstehst du auch, was du liest? Jetzt kommt kein Heiliger Geist, der sagt, komm, ich gebe dir die Gedanken dafür, um das zu erklären. Nee. Jetzt ist der Kämmerer ganz allein gefragt. Und das ist eine schwierige Sache für ihn, denn eigentlich passt dieser Mann doch überhaupt nicht dazu. Eigentlich passt er doch gar nicht in die Gemeinde. Eigentlich sollte er doch gar nicht Teil der Gemeinde sein oder Gott kennenlernen. Der ist schwarz und er ist ein Eunuch. Gut, soll er da hinfahren. Wenn ihr später lest, das ist für den, ich glaube, dass das für den Philippus eine schwere Sache war. Petrus hatte später in Apostelgeschichte 10 diese Sache mit dem Tuch, wenn euch das was sagt, ja, wo der auch nicht wusste, kann ich in dieses Haus hineingehen. Ja, darf ich das machen? Und dann kommt der Punkt, wo wir gefordert sind. Bin ich bereit, jemanden, der eigentlich nicht dazugehören sollte, das Evangelium zu erklären? Weil Gott möchte, dass er das Evangelium kennenlernt. Setzen wir die Grenze oder sind wir bereit, Gott wirken zu lassen und Gottes zu schauen, wen zieht Gott zu sich? Ganz schwieriges Thema. Für mich ist es so, wir sind umgezogen vor einem Monat und ich gucke in meiner Nachbarschaft und lerne Leute kennen und merke, manche magst du, manche magst du nicht. Ich hatte in meinem Berufsleben Leute, ich war vorher ein ganz wildes Berufsleben hinter mir, war Bankkaufmann, habe im Tourismus gearbeitet, ja. Habe ein wildes Berufsleben hinter mir und da gab es immer auch Menschen, die ich mochte oder nicht. Jetzt stelle ich mir vor, ich sitze wie in meiner Bankzeit irgendwo im Pausenraum, ja, und dann kommt der Kollege, wo ich weiß, der ist eigentlich menschlich gesehen ein ziemlich unangenehmer Typ. Der mobbt andere, Und man weiß im Prinzip, boah, geht nach meinem Verständnis eigentlich gar nicht. Und dann sitzt er da und sagt, ey, ich war dem letzten Hotel, da hat eine Gideon-Bibel in der Hand und hab das gelesen. Hätte ich, wenn es mir einer erklären würde und ich verstehen würde, dann würde ich vielleicht auch glauben. Und du sitzt da, die erkläre ich nicht. Weil du ihn nicht magst. Oder du denkst, ich will nicht, dass du dazugehörst. Werd doch erstmal anders. Krieg doch erstmal die ethischen Maßstäbe auf die Kette. Ja? Versteh doch erstmal, was, du doch erstmal Buße. Ja? Mach doch erstmal dies oder das. Und dann sitzt er da im Pausenraum mit dir und sagt, boah, ich war in Chicago, lag eine Gideon-Bibel, hab sie gelesen oder irgendwo, was weiß ich, wo er war. Und nur plötzlich wirst du gefordert, will ich auf diesen Wagen einsteigen und dieses Paar Schuhe anziehen oder nicht? Und das Gleiche war das für Philippus. Er kommt an einen Punkt, wo er sagen muss, will ich diesen Schritt gehen? Und Gott zwingt es einem nicht auf. Er zwingt es nicht auf, wenn ihr im Fußballverein seid, dem, der euch letztens die Bänder gerissen hat, ja, wenn er dann mit euch in der Kabine sitzt und sich die Schnürsenkel schnürt und sagt, boah, Ostern, wenn es mir mal erklären würde, ja. Und du denkst, nee, du hast mir letztens beim Training fast die Knochen gebrochen. Ja, es ist immer das Gleiche, die Frage, wollen wir diesen Schritt gehen oder nicht? Und können wir es dann erklären? Das ist was, was mich umtreibt, dass ich das Gefühl habe, dass wir manchmal gar nicht mehr dieses Evangelium erklären können. Philippus fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Und er sagt, nein, wie kann ich es denn, wenn es mir keiner erklärt? Komm, steig auf, erklär es mir. Und dann steigt er auf und erklärt ihm das Evangelium. Anhand dieser Stelle aus Jesaja. Ich durfte Ostern predigen bei der FEG und das ist ja ein ganz klassischer Ostertext hier. Ja? Er ist für uns gestorben als das Lamm Gottes, das gestorben ist für uns. Und er erklärt ihm das Evangelium. Evangelium ist das, was wir eben gesungen haben. Er hat Erbarmen und zertritt all unsere Schuld. Das ist Evangelium. Und gleichzeitig gibt es noch andere Facetten des Evangeliums. Paul Tillich, weiß nicht, ob ihr den kennt, Tillich, mag mal umstritten drüber denken, manches ist gut, manches ist nicht gut. Der hat gesagt, Evangelium ist auch die Möglichkeit, dass wir lernen, uns mit unserer Lebensgeschichte zu versöhnen. Uns mit unserer Lebensgeschichte zu versöhnen, weil Gott uns wollte und uns in diese Welt hineingesetzt hat. Evangelium ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Evangelium ist aber auch, sich zu versöhnen mit sich selbst, mit seiner Geschichte. Weil Gott hilft uns, unsere Wunden der Geschichte zu tragen oder damit zu leben. Das ist auch frohe Botschaft. Und der Eunuch, der hatte sich das nicht ausgesucht. Der hat nicht als Kind gesagt, hier, ich. Kann ich bitte Eunuch werden? Nee, hat er nicht. Die wurden dazu ausgewählt. Der hat sein Leben vorherbestimmt bekommen. Keine Wahl. Gott fügt und führt das Dasein. Ich bin ganz großer Fan von dem Theologen Romano Guardini. Jetzt bin ich gespannt, kennt jemand Romano Guardini? Auch wieder ein paar. Großartig. Großartiger Theologe. Ich lese fast immer was bei Romano Guardini. Der hat gesagt, Gott, wenn wir Gott, an Gott glauben und er unser Hirte ist, dann sind alle Situationen Prüfung, Forderung oder wir müssen die Welt anders sehen. Und das, Philippus hat das erlebt. Er hat gemerkt, Gott hat mich an diese Stelle geführt, weil er der Hirte ist. Und jetzt will ich schauen, warum hat er mich hierhin geführt? Zu welchem Zweck, Ziel und Sinn? Und dann hat er das angenommen. Und ich ringe wie jeder von euch mit diesen drei Paar Schuhen. Also ich versuche, mir fällt es schwer, manchmal, ich hätte es gerne auch rational erklärt, alles genau gewusst. Ich ringe damit, manchmal Gottes Stimme zu hören. Ich versuche es, weil ich morgens Bibel lese, bete und sage, ich will Gott hören. Lasst euch darauf ein, weil wir glauben an einen Gott, der lebt und wirkt und nicht nur an physische Materie, die wir sind, sondern ein Gott, der rein wirkt in unser Leben. Und dann berühren sich diese beiden Leben, weil Philippus alle drei Paar Schuhe anzieht. Und dann verändert sich Leben. Ich glaube, das Leben von Philippus hat sich verändert, weil er gemerkt hat, boah, Gott führt diesen Weg und es ist ein Wunder geschehen und das Leben von dem Kämmerer aus Äthiopien hat sich verändert. Weil, wenn ihr den Text heute lest, in Apostelgeschichte 8, dann endet es damit, dass er seine Straße fröhlich zog. Ein Mann, der vermutlich unglücklich war, weil er nur diese Prophetenrolle hatte erwerben können, der geht fröhlich seinen Weg, weil ein Mensch drei Paar Schuhe angezogen hat. Und dazu mache ich euch Mut und dazu mache ich mir Mut, immer wieder diesen Schritt zu gehen. Glauben zu leben, weil ihr habt ein wunderschönes Gemeindehaus. Ganz ehrlich, ich komme in viele Gemeindehäuser. Ja? Wird ja alles gestreamt. Also ihr habt wirklich ein schönes. Sag jetzt nicht, welches ich nicht schön fand. Ihr habt ein schönes Gemeindehaus. Ihr habt eine riesige Heuschleim ist ein Teil von Gießen? Nee, ist eigenständig. Nein. Ihr habt einen wunderschönen Ort Heuchelheim, in dem Menschen da rumlaufen und genau wie dieser Kämmerer aus Äthiopien sich fragt, wo ist der Sinn des Lebens? Wo finde ich Hoffnung? Wo kann ich mich mit meiner Lebensgeschichte versöhnen? So viele Menschen sind unversöhnt mit ihrer Lebensgeschichte. Unterhaltet euch mal im Kindergarten, wie ich das jetzt mache, mit Leuten, die sagen, mein Leben wurde mir vorgegeben. Von meinem Vater, von Leuten, die das bestimmt haben und die nicht glücklich sind über das, wie ihr Leben gelaufen ist. Oder die sich fragen, wo finde ich Hoffnung für die Ewigkeit? Ja, und all das können wir in die Welt tragen. Und dann werden die Räume immer voller. Und vielleicht werden es dann irgendwann zwei Gottesdienste, einer morgens, einer abends. Und dann passiert etwas. Reich Gottes auf dieser Welt entsteht. Weil Menschen Gott begegnen können, weil wir drei Paar Schuhe anziehen. Amen.